SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der aus Russland kommt, der lange in Jekaterinburg gelebt hat, dem vor einem Jahr die Flucht gelungen ist aus Russland, der jetzt in Deutschland lebt. Guten Morgen und herzlich willkommen, Alexei Gresko.
Schönen guten Morgen.
Sie sprechen dieses vorab sehr gut Deutsch, was insofern einen biografischen Hintergrund hat. Sie haben ein paar Jahre in Deutschland gelebt und studiert in Marburg.
Das war schon gerade vor 25 Jahren und zwar 94 bis 96. Ja, ich habe mein Auslandsjahr und Diplompraktikum hier gemacht.
Und das hat natürlich Ihre Integration in Deutschland, vermute ich zumindest mal, sehr erleichtert, als Sie vor einem Jahr gekommen sind.
Genau, und das war eigentlich der Grund der Entscheidung, dass ich eigentlich mit meiner Familie nach Deutschland gekommen bin.
Ja, Sie sind damals in Stuttgart gelandet, aus der Türkei kommend, und dann warum nach Freiburg gegangen?
Das war eigentlich nicht meine Wahl. Das ist eine gewisse Prozedur, wo man solche Leute, solche politische Flüchtlinge wie ich annimmt. Mhm. Vielleicht hat das Grund, der Grund war, dass meine Cousine seit Jahren da schon in Freiburg gelebt hat.
Wir haben gestern die Meldung gehört, dass Alexei Nawalny, für den Sie Wahlkampf gemacht haben in Russland, also jemand, den Sie sehr gut kennen, dass dieser Nawalny verlegt worden ist und offenkundig über viele Stunden war gar nicht klar, wo man ihn hingebracht und hingeschafft hat. Wissen Sie es?
Ich weiß es jetzt auch aus öffentlichen Quellen, dass er in der Strafkolonie, in der Straflager Nummer 6 da weitergeleitet ist. Ja. Diese Straflager hat eigentlich die Folterbedingungen. Das ist auch bekannt.
Also eines der härtesten Straflager in Russland. Und das für sich heißt ja schon relativ viel. Haben Sie noch irgendeinen Kontakt mittelbar zu Alexei Nawalny?
Nein, also das Ganze läuft nur durch seine Anwälte, die halt gestern noch zu seinem Besuch kamen, um Alexei Nawalny zu besuchen in diesem Straflager, wo er früher aufgehalten worden ist. Aber da sagte man plötzlich, dass er nicht mehr da ist.
Haben Sie denn noch Kontakte zu anderen, zu Freunden, zu Bekannten, zu Oppositionellen in Jekaterinburg beispielsweise?
Ja, natürlich. Ich habe Kontakt zu den Leuten, die noch in Russland sind, die Russland schon verlassen haben, die schon irgendwie im Westen jetzt arbeiten für die Opposition oder die noch auf dem Flucht sind.
Haben diese Menschen noch irgendeine Hoffnung darauf, dass sich in Russland grundlegend etwas verändert?
Leonid Volkov, der sagt oft, dass der Zuversicht eine minimale Forderung dafür ist, für Alexei Nawalny zu arbeiten. Das heißt, man muss immer optimistisch bleiben.
Sie auch?
Natürlich.
Kennen Sie Phasen, wo Sie dann nicht mehr so optimistisch sein können?
Jeder Mensch hat ab und zu die emotionelle Schwankungen, aber man muss immer klar sehen, den Ziel klar sehen.
Die Erleichterung für dich, für Sie, für die Familie, auch für die Kinder, Sie haben zwei Kinder, war natürlich groß, vermute ich zumindest, als Sie dann in Deutschland waren. Ist es schlussendlich so gekommen, wie Sie es sich vorgestellt haben?
Ja, ungefähr so habe ich mir auch vorgestellt, ja. Und ich kannte schon die Bedingungen in Deutschland, als ich da noch in Studentenzeiten gelebt habe.
War es schwer für Sie, eine Wohnung zu finden dann in Freiburg?
Ich musste überhaupt die Wohnung nicht suchen, sondern da haben die Behörden das darum schon gekümmert. Das hat mir gewundert.
Ja, da ist möglicherweise auf diplomatischer Ebene das ein oder andere passiert.
Wahrscheinlich stand irgendwas da im Brief von Auslandsministerium, dass die Behörden das alles vorbereitet haben.
Ja. Putin mag Menschen, die gegen sein Regime sind, nicht. Vor diesem Hintergrund. Sind Sie gefährdet? Fühlen Sie sich gefährdet?
Also hier in Deutschland nicht, natürlich. Ja. Da in Russland, ich und meine Kollegen, also ein Teil von meinen Kollegen, die sitzen jetzt in Haft.
die sitzen in Haft, werden dann nach ein paar Wochen meistens wieder frei gelassen, kommen dann wieder in Haft. So ist es Ihnen in Russland ja auch passiert. Wie oft insgesamt?
Ich wurde da 4-mal verhaftet, letztes Jahr.
Mit welchen Begründungen?
Oh, aus irgendeiner Begründung, aber normalerweise war das die Vorbereitung von irgendwelchen oppositionellen Kundgebungen.
Ja. Wie sahen diese Kundgebungen aus? Was ist da passiert?
Das war immens. Zum Beispiel in Jekaterinburg haben wir die Kundgebung am 23. Januar organisiert, 21. Und da fand diese Kundgebung bei minus 30 Grad statt. Mhm. Und da waren doch mehr als 5000 Leute, die daran teilgenommen haben.
Okay. Als diese Demonstration dann vorbei war, was ist mit Ihnen passiert?
Ich musste da schon ein paar Tage vor der Kundgebung verschwinden. Sonst wurden alle Koordinatoren von Nawalny-Büros noch im Voraus verhaftet. Verschanzt bleiben und davon das koordinieren.
Ja, also wenn Sie jetzt insgesamt 4-mal in Russland in Haft waren für einen bestimmten Zeitraum, haben Sie da physische oder auch psychische Folter erlebt?
Oh, nein. Also, bei mir, obwohl ich die Nachtverhörungen da auch erlebt habe.
Nachtverhöre heißt?
Das heißt, wenn man dir in Polizeirevier da während des Nachts erwacht und wieder zum Verhör bringt, wenn die Anwälte nicht mehr da sind und zwingt, irgendwelche Papiere zu unterschreiben.
Hat man Ihnen für den Fall, dass Sie mit dieser Form des Widerstandes weitermachen, andere, schlimmere Dinge angedroht in Russland?
Ja, eigentlich deswegen bin ich geflohen. Ja, als es klar war, dass die ganze Organisation von Nawalny als Extremisten erklärt worden ist und sogar reine Teilnahme an dieser extremistischen unter den Klammern Organisation schon von sich selbst ein Straftat wurde, die halt längere Haft.
SWR1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Alexei Gresko, russischer Oppositioneller, hat Wahlkampf für Alexei Nawalny gemacht. Herr Gresko, Sie haben sich kennengelernt vor plus minus 10 Jahren in Jekaterinburg. Sie haben da als Gastronom gelebt, gearbeitet, 3 Cafés gehabt und ein Café haben Sie damals an Nawalny vermietet. Das hatte, glaube ich, gar keinen politischen Hintergrund, sondern einfach ein geschäftlichen.
Ja, absolut. Da hat mich jemand angerufen und hat gesagt, da suchen die Leute für einen Platz, um eine Pressekonferenz zu machen und gefragt, ob sie da einen Platz mieten können. Ich habe gesagt, ja, kein Problem. Aha. Und da sagt er, ja, weißt du, das sind die Oppositionellen, du wirst wahrscheinlich da Probleme haben können. Aber ich sagte, ja, das ist nur reiner Business. Wenn morgen Putin anruft und um einen Platz für seine Pressekonferenz bittet, ist es kein Problem. Aha. Ja, und dann hat es stattgefunden und dann habe ich hatte auch vorher den Namen Nawalny gehört, aber seitdem ich ihn persönlich so gehört habe, dann habe ich ihn einfach verfolgt.
Wie gut haben Sie ihn dann in Folge kennengelernt?
Wir waren eigentlich nicht so persönlich bekannt. Ich habe einfach mehr Aufmerksamkeit geschenkt auf seine politische Tätigkeit und habe es unterstützt. Das hat derselben Meinung.
War das ein Prozess, der einfach vielleicht auch Jahre gedauert hat bei Ihnen? Oder gar hatten Sie so ein Schlüsselerlebnis, wo für Sie klar war, dass mit diesem Herrn Putin nimmt vielleicht doch kein ganz gutes Ende?
Seit Jahren war es auch für mich klar, dass es von der Demokratie mehr und mehr abgebissen wird. Ja. Und aber damals war es noch nicht so dramatisch. Und das wurde von jedem Jahr aber schlimmer und schlimmer.
Also Alexei Nawalny gilt ja seit langem in Europa, auch in Deutschland, als eine Art Hoffnungsträger. War er das oder ist er das möglicherweise in Russland immer noch?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Also für die Russen ist er eigentlich Hoffnungsträger eben mehr.
für die Oppositionellen in Russland.
Ja, für alle Leute, die sogar persönlich Nawalny nicht mögen, vielleicht aus irgendwelchem Grund. Aber sie sehen, das ist eine Figur, die was konkret ändern kann. Oder die Leute, die hinter ihm stehen.
Nawalny hat einen Giftanschlag überlebt, ist dann zur Behandlung nach Deutschland gekommen und hat sich dann entschieden, nach Russland zurückzugehen. Warum?
Ja, dieser Schritt wird viel diskutiert. Ich glaube, weil er ein russischer Politiker bleiben wollte. Man kann nicht ein russischer Politiker bleiben, wenn man im Ausland ist.
Wenn man im Exil ist.
Genau.
Aber gleichwohl wusste er um die Gefahr, dass er, und so ist es ja auch gekommen, zügig verhaftet wird, damit er aus dem Licht der Öffentlichkeit verschwindet.
Ja, aber er hat uns ein so klares Beispiel gegeben, so eine Hoffnung, so eine Ermutigung, dass die Tatsache, dass er im Haft ist, er wirkt erheblich auf die Seelen und Herzen von Russen.
Alexei Nawalny, wir haben es vorhin gehört, ist in ein neues, mutmaßlich noch schärferes, härteres Straflager geliefert oder eingeliefert worden in den letzten Tagen. Er hat ja mal einen Hungerstreik gemacht vor geraumer Zeit. Wissen Sie, ahnen Sie, wie es ihm gesundheitlich geht?
Also jetzt, also bis er in diesen strengeren Lage da gebracht worden ist, ging es ihm relativ gut. Der Hungerstreik, der war vor einem Jahr, also im April 21. Da, deswegen haben wir auch die letzten großen Kundgebungen organisiert, damit man die Ärzte zu ihm lässt.
Ja. Im März ist er zu 9 Jahren Haft verurteilt worden. Jetzt drohen ihm weitere 15 Jahre Haft. Was macht es mit einem Menschen, wenn er eine solche Lebensperspektive hat?
Ja, das sind einfach nur die Ziffer. Der bleibt in Haft, solange Putin am Macht ist oder am Leben bleibt. Deswegen müssen wir das Regime stürzen. Erst dann kommt Alexei Nawalny wieder frei.
Haben Sie eine Erklärung, warum Wladimir Putin Alexei Nawalny so hasst?
Weil er von seiner Seite eine ernste Bedrohung fühlt. Weil Alexei Nawalny hat halt so viele Leute ermutigt, weiter zu kämpfen. Und er zeigt, wie, dass er diesem Regime was gegenüberstellen kann.
Er ist mutig, er ist stark, er ist selbstbewusst und er geht freiwillig nach Russland zurück in ein Land, in dem er vergiftet wurde, wissend, dass er sehr schnell inhaftiert wird.
Ja, der sagt, Putin ist nur ein Räuber, nur ein Mörder. Er ist nicht legitim und man muss einfach deren Befehle nicht folgen.
Nawalny hat ein Video ins Netz gestellt, das, ich weiß gar nicht, wie oft geklickt worden ist, in dem gezeigt wurde, unter welchen schönen Bedingungen Wladimir Putin lebt.
Genau, das war das. Man für Putin die Paläste bauen ließ. Und zwar diese Paläste waren auch durch die Oligarchen finanziert, die aber ihr Vermögen durch die Staatsverträge also verdient haben.
Ja. Über die Oligarchen werden wir in der zweiten Leutestunde auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Es konzentriert sich in der öffentlichen Wahrnehmung bei uns alles auf die Person Alexei Nawalny. Gibt es da drumherum auch andere Menschen, die wichtig sind, die Einfluss haben?
Meinen Sie die anderen Oppositionellen oder meinen Sie
die
das Team von Nawalny?
Ja, also eigentlich beides.
Ja, es gibt in Russland viele junge und mutige Politiker, sagt wir Ilja Jaschin, der immer noch in Russland bleibt und sehr mutige Videos macht in YouTube und so weiter. Den Evgeny Reusmann zum Beispiel, der ehemalige Bürgermeister von Jekaterinburg, der immer in Russland bleibt und öffentlich gegen den Krieg sich äußert.
Sind das Einzelfiguren, die bei allem Mut, den sie beweisen, letztlich doch nicht sehr viel bewirken können im Reich des Wladimir Putin?
Also die Propaganda möchte immer sagen, ah ja, ohne Putin gibt es niemanden. Aber das ist nicht wahr. Obwohl man seit Jahrzehnten schon das politische Willen und das politische Leben unterdrückt und mit allen Mitteln zeigt, dass Politik gefährlich ist, zum Beispiel für Businessleute. Aber trotzdem gibt es die Leute, die eigentlich das Land ändern möchten.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Alexei Gresko, der in Russland, als er dort war, Jekaterinburg, 3 Cafés betrieben hat, in die Rolle des Oppositionellen geraten ist, für Nawalny gearbeitet hat, für ihn Wahlkampf gemacht hat. Jetzt also seit einem Jahr Freiburg. Konnten Sie sich, Herr Gresko, schon eine berufliche Perspektive aufbauen?
Ehrlich gesagt, bis jetzt noch nicht. Also ich möchte auch selbstständig bleiben in Deutschland oder vielleicht für eine gewisse Zeit für irgendein Unternehmen zu arbeiten. Also.
Ja. Wie ist es bei Ihrer Frau, die auch gut Deutsch spricht?
Ja, die hat auch früher gut Deutsch gesprochen. Jetzt ist sie bei den Integrationskursen, aber bei C1 und sie wird bald auch arbeiten.
Wie ist es bei ihren beiden Söhnen, die ja, glaube ich, jetzt in die Schule gekommen sind? Konnten die Deutsch, als sie hierher kamen?
Die haben im Gymnasium auch in Russland ein paar Jahre Deutsch gelernt als zweite Fremdsprache. Aber da, wie lernt man die zweite Fremdsprache? Ja, sie haben fast nicht gesprochen, aber jetzt sind die beiden in der Vorbereitungsklasse im Gymnasium und die werden jetzt gerade im nächsten Schuljahr im Zielklasse da lernen.
Ja, konnten die sich ein Stück weit schon in Deutschland einleben?
Ja, wir haben uns gut eingelebt, glaube ich, und das läuft die ganze Integration nicht reibungslos, aber es geht schon.
Seit fast 4 Monaten dieser Krieg in der Ukraine, bei Ihnen kommt noch eine persönliche Verbindung insofern dazu. Es gab ein Paar, ein ukrainisch-russisches Paar, das Sie in Ihrer Wohnung aufgenommen haben. Wie ist es dazu gekommen?
Also zuerst war ich und also wir alle, also die Russen, die auch hier leben, wir waren unter Schock. Wir haben das nicht erwartet, natürlich, diesen Krieg. Aber dann, um eigentlich sich selbst zu helfen, muss man an irgendwas beteiligen. Ja? Und dann helfen wir auch den ukrainischen Flüchtlingen. Und als da die Gelegenheit kam, haben wir auch eine russisch-ukrainische Familie eingenommen. Die haben bei uns ein bisschen mehr als einen Monat gelebt, bis sie da eine feste Wohnung gefunden haben.
Die aus Kiew dann nach Freiburg gekommen
sind. Ja, genau.
Wollen die jetzt in Freiburg bleiben? Wollen die so schnell es geht wieder zurück in ihre Heimat?
Wenn die bei dieser Familie, das ist ein Sonderfall, dass halt der Mann ein russischer Staatsbürger ist und die Frau die Ukrainerin ist. Die haben in der letzten Zeit da in Kiew gelebt und jetzt für sie ist es klar, sie bleiben in Deutschland, weil sie dann weder nach Russland noch nach Ukraine zurückkehren können, weil da, also aus diesen Gründen, weil diese gemischte Paar ist.
Wie ist es bei Ihnen persönlich? Also Sie sind jetzt so in Deutschland letztlich angekommen, dass Sie vermutlich erstmal hier bleiben wollen, auch vor dem Hintergrund, dass wenn Sie nach Russland zurückgingen, konjunktiv, Ihnen Ähnliches widerfahren würde wie Alexei Nawalny?
Wie auch meinen ehemaligen Kollegen. Einige davon sitzen jetzt im Haft, wie Lilia Tschanischowa zum Beispiel, die ehemalige Koordinatorin von Nawalny-Stab in Ufa.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Alexei Gresko, der schockiert war an diesem 24. Februar, als der russische Angriffskrieg in der Ukraine begann. Es gibt bei Ihnen einen doppelt biografischen Hintergrund. Zum einen, Ihr Großvater stammt aus der Ukraine und Sie selbst haben ein paar Jahre auch in der Ukraine gearbeitet und gelebt.
Ja, ich habe 3 Jahre da in Kiew gelebt, für Michelin gearbeitet und kenne relativ gut Ukraine. Ich habe viel da geschäftlich gereist.
Aha. Was haben Sie in Kiew dann für Michelin dort gemacht?
Ich war Leiter von Repräsentanz in Kiew. Ja, und die Reifen verkauft.
Ja. Ich vermute, Sie haben da einige Menschen kennengelernt. Manche sind vielleicht auch Freunde geworden. Haben Sie noch aktuell einen Kontakt in
dieses Land? Ja, wir haben seit dieser Zeit, ich habe die Kontakt an ehemaligen Kollegen und natürlich habe ich sie angerufen und gefragt, wie es ihnen geht. Alle von denen mussten fliehen, aber im Land, ja, die blieben in der Ukraine, da die Männer halt die Ukraine nicht verlassen dürfen. Einer davon ist schon zurück nach Kiew gekommen und arbeitet weiter. Aber das ist alles tragisch. Und natürlich hat diese Geschichte jetzt einen schweren Einfluss auf unseren Beziehungen, obwohl wir uns gut kennen.
Waren Sie persönlich überrascht über diese furchtbaren Grausamkeiten, die ganz offenkundig in der Ukraine passieren?
Ja, ja, wie jeder Mensch. Ja, ich konnte nicht glauben, dass sowas passieren kann.
Haben Sie eine Erklärung dafür gefunden?
Es gibt viele Erklärungen von den Psychologen und so weiter. Da werde ich nicht einmischen. Aber eines wollte ich sagen, dass obwohl ich ein russischer Staatsbürger bin, für das Einzige, was ich jetzt wünsche, ist die klare militärische Niederlage von der russischen Armee. Und das finde ich sehr patriotisch.
Waren Sie persönlich in der russischen Armee?
Nein.
Wenn ich fragen darf, wie sind Sie drumherum gekommen?
Wie viele in Russland habe ich geschafft, an der Uni hatte ich so einen Militärlehrstuhl und unter bestimmten Bedingungen, wenn man die Kurse da besucht, dann wird man da erspart, dieser Wehrdienst.
Ja. Also ganz offenkundig, nach allem, was man hört, sind die Lebensbedingungen für die jungen Rekruten in der russischen Armee grauenvoll. Also bis hin zu Folter und Vergewaltigung und dem Brechen des eigenen Willens. Ist das vielleicht auch ein Stück weit die Erklärung für dieses brutale Vorgehen der russischen Armee?
Das in der auch Ukraine? Und die Tatsache, dass diese Rekruten meistens aus sehr armen Regionen stammen, nicht aus Moskau und St. Petersburg. Und als sie dann in Vororten von Kiew kommen, relativ reichen Vororten, und dass sie sehen, dass die einfachen Leute einfach besser leben. Und das ist natürlich auch so ein Grund von diesen Gräueltaten.
Und wenn wir uns zurückerinnern, man hat ihnen erzählt, ihr kommt in ein Land, da werdet ihr als Befreier begrüßt und bejubelt.
Ja, genau. Und ja, das ist natürlich nicht die Tatsache.
Wagen Sie eine Perspektive, wie es in den kommenden Wochen weitergehen wird, aus Sicht des russischen Militärs?
Oh, das hängt von uns ab. Das ist einer der Gründe, warum ich hier bin. In diesem Studio. Wir müssen sagen, dass Deutschland auch die schweren Waffen liefert, weil die schnelle militärische Niederlage von Putin bedeutet auch die Freiheit für Russland.
Für Russland, für die Ukraine.
Für die Ukraine und auch den Schutz für Europa und auch die wirtschaftlicher Wohlstand.
Ja. Wir wollten über Putins Freunde sprechen, die Oligarchen, die ja von diesem System Putin auf so obszöne Art und Weise profitiert haben. Sind das noch seine Freunde oder sind die schon auf dem Weg in ganz andere Lager?
Es gibt verschiedene Oligarchen. Es gibt einige, die eigentlich die Unternehmer waren, die einfach von das System profitiert haben, die Jelzin noch aufgebaut hat. Und es gibt die anderen, die eigentlich überhaupt keine Talente hatten, die nur zufällig Putins Freunde oder Mitschüler da waren oder zusammen da Judo gemacht haben. Aha. Die nur dank ihrer Bekanntschaft mit Putin reich geworden sind.
Okay.
Aber es war nicht in ihren Plänen, dass sie das ganze Kapital im Westen verlieren und alles Mögliche.
Da versucht jetzt jeder logischerweise, seine eigene Haut zu retten. Aber denken Sie, die gehen jetzt auch gegen ihren eigentlichen Förderer Putin vor oder halten die sich da eher zurück?
Das wissen wir nicht. Aber wir müssen alles Mögliche tun, dass die Leute sehr fühlen auf ihren Haut, dass Putin konkret ihre alle Lebenspläne zerstört hat und alles geklaut hat und dass sie halt den Grund haben, ihn zu stürzen.
Dann die russische Militärführung, die jetzt Verluste zu beklagen hat in einer vermutlich nicht eingepreisten Dimension. Wann wehren sich die Generäle, möglicherweise auch dieser Verteidigungsminister, der ja auf der anderen Seite auch von Putin abhängig ist, wann wehren die sich gegen Putin?
Ich glaube, die Militärs meistens fühlen auch verraten von Putin. Das heißt, stellen Sie sich vor, ein General, der hat ein gutes Leben, der hat ein Dacia, der hat viel Geld. Er hat überhaupt nicht gerechnet, selbst die Militärs da in die Attacke zu führen und in die Ukraine zu sterben. Das war nicht in seine Lebenspläne. Das heißt, ich glaube, die Militärs, die haben nicht geplant, in diesen Krieg einbezogen zu werden.
Das heißt, es muss, zynisch formuliert, es müsste noch schlimmer kommen für das russische Militär, bis sich dann Widerstand regt. Was ist mit dieser russisch-orthodoxen Kirche und diesem Patriarchen?
Ah, der Patriarch ist ein KGB-Agent. Ja, das heißt, die noch von Stalin wiederhergestellte orthodoxe Kirche, das war einfach das Agenturnetz. Das sind natürlich die Leute, die ehrlich da glauben und so weiter. Aber so wie sie leben, so wie sie sich benehmen, das ist einfach ein Teil des Staates, ein Teil der Propagandamaschine.
Also diese Kirchenführung, das sind allesamt Profiteure des Systems Putins.
Genau.
Mit allen Privilegien, mit Geld, mit Luxus.
Mit allen Privilegien, mit Yachts auch, mit Schlösser, mit dem Geld im Ausland. Ja. Sie haben zum Beispiel noch in 90er Jahren von Zigarettenhandel profitiert, weil man gesagt hat, okay, man befreit die Kirche jetzt von den Zöllen.
Ja, das heißt, mit dem lieben Gott hat das alles überhaupt gar nichts zu tun.
Auch überhaupt nichts zu tun.
Die Opposition gegen Putin, ist es deshalb eigentlich ein Thema, das man vernachlässigen kann oder gar muss, weil die Umfragewerte für Putin nach wie vor sehr, sehr gut sind und ganz offenkundig eine deutliche Mehrzahl der Menschen in Russland Putin gut finden?
Wenn man an diese Umfragen glaubt, dann ist man auch ein Opfer von Propaganda. Weil gerade das sagt die Propaganda, ja, die 80% der Russen unterstützen noch Putin. Das ist aber nicht wahr. Und wenn man da eine Umfrage so führt, das stellen Sie sich vor, da kommt einer oder ruft Sie ihm auf Handy an und sagt, ja, unterstützen Sie Putin?
Mhm.
Ja? Und einerseits 9 von 10 Respondenten antworten nicht. Die anderen sagen, okay, ich sag ja, weil sonst fühle ich mich nicht sicher.
Ja. Auf der anderen Seite, es gibt ja in Russland keine freie Presse mehr. Journalisten wurden und werden verfolgt. Es gibt diese Staatsmedien, es gibt dieses Staatsfernsehen, das in einer Endlosschleife die Putin-Propaganda über das Volk gießt.
Genau, genau. Und das vergleiche ich mit einem modernen eisernen Vorhang. Und gerade das müssen wir brechen. Und das Nawalny-Team, die macht die unabhängigen Kanäle im YouTube zum Beispiel. Und wir unterstützen auch die unabhängigen Journalisten, die weiter da ihren Weg zu ihrem Auditorium finden.
Die allesamt auch, das sollte man auch nochmal sagen, ein hohes persönliches Risiko eingehen, verhaftet zu werden und in irgendeinem Gefängnis oder in einem Straflager dann möglicherweise verschwinden.
Die vielen davon ja sind auch jetzt im Exil irgendwo geflohen und teilweise sind sie noch irgendwo inzwischen unterwegs, in Georgien, in der Türkei, in Kirgisistan kenne ich die Leute und deswegen begrüße ich sehr die Entscheidung von Deutschland, die Visa-Prozeduren zu erleichtern, dass man auch die Mittel gibt, dass die ganze Redaktion halt im Asyl funktionieren können.
Was muss passieren, damit Putin gestürzt wird?
Wir wissen jetzt nicht, was konkret dieser schwarze Schwan sein wird, das den Fass zum Überfüllen bringt. Aber wir müssen die Bedingungen schaffen. Das heißt, wir müssen das ganze System unflexibel und destabilisiert halten. Das heißt, wir müssen die personenbezogenen Sanktionen gegen diesen mittleren Schicht von Warmongers, also Kriegserlauber, verhängen. Ja.
Wann, denken Sie, werden Sie wieder nach Russland einreisen können und einreisen dürfen?
Wenn eigentlich das passiert, was wir alle wünschen, dass Putin halt gestürzt wird und die freie demokratische Russland wieder da ist.
Dann könnten Sie sich auch Frage vorstellen, wieder in Russland zu leben und zu arbeiten?
Kann ich mir vorstellen, ja. Wenn meine Talente dann gefragt werden, warum nicht?
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.